Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Becker Petkovic, der Podcast, der ganz nah dran ist, der weiß, was los ist im Tennisgeschäft. Und Boris, ich freue mich so sehr, dich hier zu begrüßen. Es hat mir in den Finger gekribbelt, mit dir über dieses Wimbledon zu sprechen. Wir waren beide beschäftigt. Du hast Sky Italia gemacht, ich habe Prime gemacht und deswegen kamen wir nicht so zusammen, außer ein paar Mal. Und jetzt bin ich gespannt auf jeden einzelnen deiner Gedanken. Erst einmal, wie ist es dir ergangen und wie ist es dir bei Sky Italia ergangen? Denn wir waren schon aus dem Häuschen, wie Jannik Sinner das geschafft hat im Finale. Aber wie muss es erst bei einem italienischen Fernsehsender gewesen sein? Helf uns mal zu verstehen, wie es bei euch abging.
Ja, erstmal schön, dich wieder hier zu sehen. Du bist, glaube ich, in Hamburg, wie ich richtig informiert bin. Hast die 2 Wochen in London gut überstanden. Wir hatten ja mal einen Tennisboom in Deutschland in den 90er Jahren. Steffi Graf war daran schuld und Michael Stich und auch meine Wenigkeit. Aber was hier in Italien abgeht, das kann man kaum mit Worten beschreiben. Ich versuch's mal. Also ich war natürlich am Wochenende in den Studios in Mailand bei Sky Italien. Und als dann es klar war, Sinner spielt gegen Alcaraz, hat Sky die Entscheidung getroffen, das ins Free TV,
mega,
also ins offene Fernsehen zu geben. Das haben sie erst einmal überhaupt in ihrer Geschichte gemacht, als Berrettini gegen Djokovic gemacht hat. Und Matteo hat das Finale dann auch leider verloren. Aber Sinner hat es gewonnen. Und jetzt sage ich dir mal, wie viele Menschen da zugeschaut haben. Sage und schreibe 8 Millionen Menschen,
Wahnsinn,
haben ein Tennismatch geguckt. Sky Times aus dem Häuschen, die hatten noch nie so eine Quote, im Schnitt eben 5,5 Millionen. Der Marktanteil war bei über 40%. Also die wissen gar nicht, was sie mit ihrem Glück alles anstellen sollen. Und absolut Bum-Bum hier, die Italiener,
wow,
was den Tennissport angeht. Und ja, Jannik natürlich in allen Kanälen, auf allen Tageszeitungen, in aller Munde. Wo sich ein bisschen gestört haben, war, dass die Meloni, also die Premier, nicht da war, dass der Präsident nicht da war, also weil der König von Spanien war da.
Der war da,
In der Royal Box, und da haben sich ein bisschen aufgeregt, wäre jetzt zu viel, aber waren überrascht, dass sich da keiner von den Offiziellen gezeigt hat. Jannik hätte das verdient, und Politiker sonnen sich ja immer gerne in den Erfolgen von den nationalen Helden. Also es wäre auch... Ich glaube, politisch eine richtige Entscheidung gewesen, wenn man sich da in der Rollbox gezeigt hat. Aber nein, die sind hier völlig aus dem Häuschen und können kaum erwarten, bis die US Open losgehen, weil dann geht's weiter mit diesem fantastischen Tennisboom hier.
Ja, Wahnsinn. Also es freut mich total, weil es war auch die Aufregung in Wimbledon über dieses Sinkaras 2, über dieses zweite Alcaraz-Sinner-Finale, die war wirklich zu spüren. Ich war bei der Pressekonferenz von Carlos und Jannik nach den jeweiligen Halbfinalsiegen. Ich wollte mir das anhören. Nicht eine einzige Frage. Also Boris, nur, ich meine, du weißt es, aber vielleicht unser Publikum zu Hause weiß es nicht. Es gibt 3 Phasen einer Pressekonferenz. Normalerweise fragt man erstmal zu dem Match, das gerade passiert ist. Dann fragt man zu dem Match, was kommt. Und die 3. Phase nenne ich dann immer die Yellow Press in England, die dann irgendwie die Sun und die Daily Mail, die dann so fragen, dated Emma Raducanu Cam Norrie oder irgendwie sowas. Ne? Aber es gibt so 3 Phasen. 1. Phase Match, das gerade abgeschlossen ist. 2. Phase Match, das kommt. Und 3. Phase ist dann so ein bisschen alles Mögliche. Und als bei Jannik und Carlos kamen nach dem Halbfinale rein und es war, als wären diese Matches niemals passiert. Es war, als hätte Jannik nicht gerade Novak Djokovic, einen der Rekordhalter im Tennis und auch in Wimbledon mit 7 Titeln, nicht gerade in 3 Sätzen komplett vom Platz gefegt, sondern es gab nur Sinner, Alcaraz. Sportlich gesehen, Boris, war es ein bisschen ein Letdown, das Match, aber klar, die Erwartungen waren so hoch nach diesem French Open Finale, dass es eigentlich gar nicht dem entsprechen konnte, so wie wir das alle erwartet haben. Trotzdem war die Dramaturgie fantastisch, dass diese Rivalität gleich 4 Wochen später wieder auf einem neuen Belag passiert. Und erzähl uns doch mal du, weil ich habe jetzt noch gar nicht mit dir gesprochen, sportlich. Was glaubst du, was hat den Unterschied gemacht im Wimbledon-Finale? Was glaubst du, haben die beiden vielleicht auch anders gemacht im Vergleich zu dem French Open oder haben sie gar nichts anders gemacht? Lass uns doch mal sportlich wissen, wie du das Ganze beobachtet hast, das Finale zwischen Sinner und Alcaraz. Boris, wenn du gerade nicht unterwegs bist, fieberst du bei Tennismatches auch zu Hause vor dem Fernseher mit?
Auf jeden Fall und manchmal sogar lieber.
Wie ist das dann für dich? Kommentierst du vor dem Fernseher genauso das Spiel mit oder bist du dann eher ruhig und chillst auf der Couch?
Es ist natürlich immer toll, direkt bei den Turnieren dabei zu sein. Die komplette Stimmung ist einfach der Wahnsinn. Aber manchmal bin ich dann auch ganz gerne zu Hause und schaue einfach zu. Natürlich nicht kommentarlos. Ich habe einen riesigen Vorteil zu Hause, denn dank Sonos habe ich einen phänomenalen Sound im Wohnzimmer, der mich mitten auf den Center Court katapultiert. Da höre ich jeden Schlag, jedes Mal, wenn der Ball auf dem Clay Court oder Rasen aufkommt. Und natürlich bekomme ich die ganze Stimmung am Platz mit.
Die Stimmung ist immer das Beste bei den Turnieren. Und wenn du die durch deine Sonos-Speaker zu Hause fast real mitbekommst, ist das einfach genial.
Absolut. Durch die Sonos Arc Ultra als Soundbar und zwei Era 100 als Rear Speaker stehe ich quasi mitten auf dem Platz. Und in der Sonos App kann ich noch auf weitere Funktionen wie Sprachverbesserung, Nachtmodus für meine Soundbar aktivieren. Dadurch versteht man die Kommentatoren noch besser. Und an tennisfreien Tagen kann ich mit Sonos meine Lieblingsmusik hören und fühle mich dabei im Wohnzimmer wie auf einem Live-Konzert.
Boris, nächstes Mal erzählst du uns, was deine Lieblingsmusik ist. Aber das ist mal ein richtiger Tipp für Experten vom Experten. Mit Sonos bist du quasi mittendrin, statt nur dabei.
Erstmal so ein bisschen was für die Statistik. Also das war das 7. Grand Slam-Turnier, das entweder Sinner oder Alcaraz gewonnen hat. Also man kann schon sagen von einer klaren Dominanz vom Rest des Feldes. Also es fehlt für meinen Geschmack eigentlich eine Nummer 3, Nummer 4. Djokovic bemüht sich. Er ist wieder das fünfte Rad am Wagen so ein bisschen. Er war bei Nadal und bei Federer und jetzt ist er bei Alcaraz und bei Sinner. Ich bin froh, dass wir ihn haben, aber erstmal vorneweg.
Das ist so ein bisschen sein Anfangsschicksal im Tennis gewesen. Dann gab es jahrelang, wo er die Nummer 1 war und jetzt ist es irgendwie wieder auch so das Schicksal zum Ende seiner Karriere hin, dass er wieder das dritte Rad am. Was hat er falsch gemacht, dass er immer das dritte Rad am Wagen? Genau. Wobei man muss sagen, er ist ganz eindeutig jetzt dreimal Halbfinale gespielt. Ja. Er ist ganz eindeutig besser als der Rest des Feldes, wenn es an die großen Matches geht. Aber die zwei, da reicht es nicht ganz.
Nein, vielleicht ein Wort zum Match. Also man musste ja im Studio gefährlicherweise dann auch ein Resultat abgeben. Und was blieb mir in Italien anders übrig? Also sagen, Sinner gewinnt in 4. Dass er dann auch in 4 gewonnen hat, ist
sehr
natürlich,
gut,
sag mal, klopfe ich mir so ein bisschen auf die Schulter.
Aber sind einfach du und ich. Ja. Wir sind einfach die Experten, die das Leben braucht. Denn ich habe auch Jannik Sinner 4 getippt. Du auch Jannik Sinner 4. Das ist einfach der Spitzenpodcast hier.
Ja. Nein. Und dann ein Wort zu deiner Einschätzung von Swansea kommt dann noch, meine Liebe.
Ja, das machen
Andrea.
Wir später. Genau, das machen wir später. Ich werde später noch in meinem Glanz mich baden.
Nein, also ich habe deswegen auf Jannik Sinner gesetzt, weil er die Spielweise hat, Alcaraz auf jedem Belag gefährlich zu werden. Warum? Er spielt noch mit einer höheren Geschwindigkeit in seiner Konstanz. Er steht näher an der Grundlinie als der Spanier und er ist der Erste, der die Rallye eröffnet. Also er schickt den Gegner in dem Fall auch Alcaraz zuerst in die Ecke. Der Spanier ist gut zu Fuß, bewegt sich vielleicht am besten von allen Spielern auf Rasen. Aber wenn du das über Stunden machen musst, irgendwann geht das auf die Physis, auch auf die Psyche. Dann haben wir festgestellt, dass Alcaraz sage und schreibe 5,5 Stunden mehr Tennis gespielt hat, um überhaupt im Finale zu spielen. Das heißt, er war körperlich und geistig schon eigentlich durch. Mhm. Und das hat man auch im Finale gesehen. Ich fand Alcaraz nicht ganz so frisch. Er ist für mich nach wie vor der Tenniskünstler schlechthin, aber um seine Kreativität ausleben zu dürfen, braucht er geistige Frische und die hat er von Anfang an nicht gehabt. Sinner müsste eigentlich den ersten Satz auch gewinnen, er führte 4-2 und dann kämpfte sich Alcaraz zurück und ich glaube, das Spiel entstand bei der zweite Satz, als Sinner ja am Anfang des Satzes gleich wieder den Aufschlag seines Gegners abgenommen hat und hat so eine kleine Spitze gehabt, die konnte er zum Ende retten und dann war Satz beide und dann wusste Alcaraz, oh Gott, gibt es Parallelen zu Roland Garros? Wie viel Tank habe ich noch? Wie frisch bin ich noch? Und dann kann man auch so Selbstgespräche bei ihm auch, das sehe ich selten, wo er sogar auch mal auf dem Stuhl sitzen seine Bank gefragt hat, das kann nicht sein, dass Sinner besser von der Grundlinie spielt wie ich, also sozusagen ein Offenbarungseid, dass der Gegenüber heute stärker ist. Und das sind alles eben schlechte Zeichen, um nochmal zurückzukommen. Auch, wie du anfangs gesagt hast, die Messlatte Paris war natürlich unfassbar hoch. Alcaraz war da 2-0 Sätze hinten, hat dann eine unfassbare Leistung gebracht, um das Match zu gewinnen. Das zu wiederholen, ich glaube, da fehlt ihm einfach die Kraft. Und Sinner hatte was gut zu machen. Nach seiner Sperre, Rom-Finale super, Paris-Finale Riesenenttäuschung, aber er ging trotzdem nach Halle, hat sich vorbereitet. Ich glaube, diese Zeit war enorm wichtig, dass auch die Enttäuschung von Paris verarbeitet hat und hat auch dann wunderbar offen danach erklärt, der Grund, warum er jetzt wieder diese Frische hat und diese Motivation und diese Positivität war, er hat es akzeptiert. Er hat die Niederlage akzeptiert, gesagt, das passiert. Ich werde in meiner Karriere noch einige schmerzhafte Niederlagen haben. Das heißt aber nicht, dass ich ein schlechter Tennisspieler bin. Das heißt nicht, dass ich nicht ein neues Turnier gewinnen kann. Einfach die Tatsache, dass er es akzeptiert hat. Und es steht dieser wunderbare Reim von Rudyard Kipling, bevor man auf den Wimbledon Center Court geht, von diesen zwei Imposters, eben Sieg und Niederlage, und dass man beide gleich einschätzen soll. Und das war der Grund, warum Jannik Sinner so frank und frei und letztendlich auch hochverdient dieses Finale gewonnen hat. Er ist damit der erste Italiener überhaupt in der Geschichte. Es gab also noch keinen Italiener bei den Herren und den Frauen, der Wimbledon gewonnen hat. Also auch da wieder ein Meilenstein für das italienische Tennis und für Jannik Sinner. Aber er hat das natürliche Spiel auf Rasen einfach gegen jeden Spieler der Welt einfach mehr Tempo zu machen, als es dem anderen lieb ist.
Ja, also es ist nachher, ich ringe um Worte, das passiert mir selten, ich ringe um Worte, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich saß in der Pressekonferenz und Jannik hat genau über das, was du gerade erwähnt hast, gesprochen. Er hat gesagt, er hat irgendwann, am Anfang war es total hart, er konnte die Matchbälle nicht aus seinem Kopf rauskriegen, aber irgendwann hat er akzeptiert, dass das dazugehört zum Tennis, auch bittere Niederlagen, nicht nur Niederlagen generell, auch bittere Niederlagen gehören dazu. Und wenn er reinkam, Boris, in diese Pressekonferenz und anfing über so philosophische Dinger zu sprechen. Es war, als wäre so ein römischer Stoiker aus dem ersten Jahrhundert über ihn hinweggekommen und er war dann wie so, ich habe dann immer ihm so angehört und so genickt, als würde ein 80-jähriger weiser Mann mir erklären, wie das Leben funktioniert, und dann musste ich immer rausgehen und mich kurz so an den Kopf hauen und mir sagen, warte mal, der ist 23, du bist 15 Jahre älter, du erzählst eigentlich ihm normalerweise, ne, sagt jemand, der 15 Jahre älter ist, einem Jüngeren, hey, so funktioniert das Leben. Aber ich saß da und habe so Notizen gemacht und so, ja, so muss ich das auch machen. Ich muss auch, und auch ein paar Mal hat er so gesagt, ja, was mir geholfen hat, ist in die Natur zurückzugehen und mich weg von diesem Zirkus mit meiner Familie in der Natur zu erden. Und ich so, ja, genau, ich muss auch mehr in die Natur. Also ich habe philosophische Lektionen von Jannik Sinner bekommen, auch wenn ich 15 Jahre älter bin. Aber da ist er unglaublich, das hat er einfach. Ich glaube, das ist gute Erziehung. Beide, finde ich, ne, sind ja beide unheimlich gute Champions, bescheiden, haben eine tolle Familie, tolle Leute um sich, und das merkt man einfach. Und noch ein paar Sachen, weil du gerade Zahlen gesagt hast, Rekordzahlen, die Jannik gebrochen hat. Es gab auch ein paar interessante Zahlen zum Sportlichen direkt auf dem Platz. Jannik hatte im Durchschnitt bei diesem French Open Finale 55% erste Aufschläge im Feld. Das war jetzt bei um die 70%, ich glaube 68% erste Aufschläge. Also er hat seine Aufschlagsquote unheimlich nach oben gebracht. Und er hat bei dem French Open hat er die meisten Punkte verloren, wenn Carlos Alcaraz einen Stopp gespielt hat. Jetzt hat er mehr Punkte gewonnen, wenn Carlos einen Stopp gespielt hat. Und es war sehr interessant, weil ich durfte ihn interviewen, ich glaube nach seinem Viertel- oder Halbfinale war es. Und da hatte ich ihn gefragt, es war sehr lustig, Boris, weil wir durften nur zwei Fragen stellen. Und ich wollte unbedingt wissen, er hatte in der Pressekonferenz darüber geredet, dass die Vorbereitung zwischen Roland Garros und Wimbledon, auch wenn sie sehr kurz war, die wichtigste in seiner Saison war dieses Jahr, weil er da an spezifischen Dingen arbeiten konnte. Und du weißt ja, wie Jannik ist, er will ja da nicht so ins Detail gehen, aber ich habe mir schon gedacht, dass er meinte, die Sachen, die im French Open Finale schiefgelaufen sind, die muss ich besser machen. Ne? Das hat er so nicht gesagt. Und ich hatte nur eine einzige Frage hinter mir, du weißt, wie es ist, stand die Wimbledon-Medienfrau und hat mir in den Nacken geatmet und ich habe immer wieder nachgefragt. Ich so, ja, aber was genau hast du und wo und wie und mit wem? Und ich war so kurz davor, dass meine Akkreditierung mir entfernt wird, weil ich ständig wieder nachgefragt habe. Aber Boris, ich habe es aus ihm rausgekriegt. Er hat dann gesagt, sie haben bis zum Erbrechen Aufschläge gemacht. Und was sehr interessant war, im ersten Schritt. Er wollte schneller im ersten Schritt sein. Und Jannik Sinner ist ja jetzt kein langsamer Spieler. Aber ganz offensichtlich, für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das jetzt hörst, aber für mich war ganz offensichtlich, dass er sich bewusst war, dass sein erster Aufschlag in der Quote nicht besonders hoch war bei den French Open. Auf Rasen der Aufschlag sowieso wichtiger. Und dieser erste Schritt war für mich so ein Indikator, dass er sich gedacht hat, okay, ich muss irgendwie diese Stops neutralisieren, weil das ist mir in Paris nicht gelungen, oder? Was glaubst du?
Nein, ich finde es aber eine wunderbare Analyse, weil es war offensichtlich, dass der Aufschlag von Jannik Sinner deutlich besser war in Wimbledon als in Paris. Auch in den Trainingsvorbereitungen vor dem Match, der hat also wirklich eine halbe Stunde nur Aufschlag geübt. Welcher Spieler macht das noch?
Ja, wirklich? Siehst du, interessant.
Genau. Die Kamera hier in Italien, die war also überall
bei Jannik Sinner.
Die war überall. Wir wissen, was er gegessen hat, was er am freien Tag gemacht hat, welche Unterhosen er anhatte. Also wir wissen alles über Jannik Sinner und eben auch, wie lange er nur an seinem Aufschlag, ich nenne es mal, rumgedoktert hat. Das war eine halbe Stunde. Der hat eine halbe Stunde nur Aufschlag und dann der erste Schritt. Und die Konsequenz ist, dass er eben aufgrund der Aufschlagstärke auch immer dieses eine Break halten konnte, was ja auf Rasen dann auch spielentscheidend ist. Und generell seine ganze Bewegung war diesmal auf Rasen deutlich besser. Er stand näher an der Grundlinie. Er war etwas tiefer, weil es ja relativ groß ist. Also man nannte ihn mal früher so ein langer Spargel. Also ein paar Muskeln sind dazugekommen.
Lulatsch.
Genau. Aber er stand von seinem Gleichgewicht weiter unten und er hat somit die Grundlinie dominiert, was eigentlich die Stärke von Alcaraz ist. Und ich glaube, das war auch der Frust, den Carlos dann rausgebrüllt hat, von wegen, der ist ja in der Grundlinie besser wie ich, wo ich eigentlich dominierend bin. Aber, und das ist für alle Freizeittennisspieler, auch eine Nummer 1 der Welt will sich noch verbessern. Ja. Das ist der Grund, warum ich auf absehbare Zeit auch keinen andere Sieger sehe wie Alcaraz oder Sinner. Weil beide, und du hast auch einen schönen Satz gesagt von wegen Rivalität. Das ist eine positive Rivalität. Ich vergleiche die fast mit Federer und Nadal, wo beide sich pushen, in neue Höhen pushen, motiviert sind, aber mit großem Respekt füreinander. Die umarmen sich nach dem Match, ob das in Paris war oder in Wimbledon. Da gibt's keine bösen Nebensätze. Da gibt's also keine unfairen Szenen auf dem Platz. Und das ist auch wirklich für junge Spieler, das sind wunderbare Vorbilder, der eine ist 22, der eine ist 23, auch die Familie spielt eine wichtige Rolle, aber nicht wirklich in deren Geschäft und das ist der Tennissport. Ganz interessant, dass Mutter Sinner, die heißt übrigens Sieglinde, wenn du das noch nicht wusstest, Sieglinde saß weit weg von ihrem Mann, die können sich nicht zusammen hinsetzen, weil sie sonst hektisch werden und Sieglinde muss dann immer die Augen reiben, das erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter die sich auch mit die Augen. Also wunderbare Szene, aber tolle Familie, aber auch unterschiedlich. Alcaraz wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen wieder nach Ibiza gehen und Jannik Sinner wird in die Berge von Südtirol. So unterschiedlich die Charaktere, aber viele Wege führen nach Rom. Ich bin froh, dass wir beide Spieler haben und sie führen den Tennissport wirklich auf eine neue Ebene, weil sie eben jung sind, die haben tolles Charisma, spielen tolles Tennis, sehenswürdig und deswegen gab es auch diese 8 Millionen Zuschauer hier in Italien und wahrscheinlich auch bei dir in London, weil es tolle Vorbilder sind.
Ja, super. Es war ein wunderbarer Finaltag, das muss man schon sagen. Es lag eine ganz besondere Stimmung in der Luft. Und was du sagst mit den verschiedenen Persönlichkeiten, das ist so akkurat. Schon alleine im Einspielen hat man es gesehen. Jannik Sinner ist auf Aurangi gegangen. Du weißt, wo das ist, Boris. Also wirklich ab vom Schuss, hat auf dem Einser trainiert. Das ist so ein Platz, der ganz hinten in der Ecke ist. Man kann eigentlich kaum hinkommen mit Kameras. Also wir haben eine kleine Schalte da versucht und ich stand so am Gelände halb über dem Platz, weil es gab einfach keinen Platz, um sich da normal hinzustellen mit Kamera. Das heißt, er hat ganz offensichtlich versucht, seine Ruhe zu haben, ist auf diesen Platz bei Aurangi gegangen. Carlos auf der anderen Seite hat vorne auf dem 14er auf Wimbledon in den Championships Courts gespielt. Es gab eine Riesenmasse, er kam raus, alle haben gejubelt, er hat Bälle rausgeschossen, hat mit den Fans geshakert. Und genau wie du sagst, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Das passt zu Jannik, er ist eher der Introvertierte. Und Carlos, es passt zu ihm, dass er sich nochmal Energie vom Publikum holt. Und eine Frage habe ich noch zu Carlos für dich. Ich fand auch, dass er vor allem in seiner Energie sehr unter dem ist, was wir von ihm kennen. Und ich konnte es nicht ganz ausmachen, ob es wirklich Müdigkeit war oder glaubst du auch, er schien mir auch sehr nervös. Und der Grund, warum ich das sage, ist, wir hatten, ich saß so ein bisschen weiter hinter der Box von Carlos Alcaraz. Die sitzen ja so nebeneinander bei Wimbledon, aber ich konnte die ein bisschen besser hören. Sinners Box konnte ich nicht so wirklich mitbekommen. Und Juan Carlos Ferrero hat die ganze Zeit reingerufen, wirklich ständig, relájate, relájate, relax. Relax, relax, entspann dich, gefühlt war er tight, weißt du, so als wollte er jetzt so seinen Status zementieren, ich kann mir Jannik Sinner vom Leib halten, weil ich glaube, dass Carlos auch merkt, dass Jannik besser wird, ne, dass er sich quasi an Carlos hochzieht. Carlos ist der komplettere Spieler, in Anführungszeichen, in seinen Schlägen und was er alles kann, mit ans Netz gehen und Stops und etc. Das hat Jannik noch nicht so. Aber Carlos merkt ja, dass Jannik sich an ihm orientiert und dass er versucht, sein Spiel kompletter zu machen. Und eine interessante Sache hat er gesagt in der Pressekonferenz, Jannik nach dem Finale, also nach dem gewonnenen Finale gegen Carlos Alcaraz, sitzt er vorne da, dieser römische Stoiker aus 900 vor Christus und sagt dann so, ja, also ich habe auch heute gemerkt, dass es ein paar Momente gab, in denen Carlos einfach Dinge besser macht und ich habe mir schon so ein Mental Note gemacht, was ich noch alles verbessern muss für die US-Tour, weil Carlos ist da einfach natürlicher. Ich denke, er meinte das Netzspiel, das habe ich jetzt so interpretiert, hat er nicht konkret gesagt. Aber das ist doch absurd. Du gewinnst ein Spiel, 3-1 Sätze, eigentlich der dominante Spieler und er sitzt da und so, ja, ich habe heute schon gemerkt, da sind ein paar Sachen, die Carlos besser macht, das muss ich anders machen. Ich so, okay, Jannik, okay.
Nein, also du sprichst da für mich den entscheidenden Punkt an. Carlos Alcaraz ist der Tenniskünstler. Mm. Er ist emotionaler. Er schafft dadurch ein Level, das keiner hat an guten Tagen. Also wenn Carlos Alcaraz seinen besten Tag hat, ist er unschlagbar. Yeah. Nur dazu brauchst du aber eine Kreativität, eine emotionale Stärke. Und die hat er über diese 14 Tage in Wimbledon einfach verloren. Der hat einfach zu viel Körner auf dem Platz liegen lassen, sagen wir gerne. Und auch da, für mich braucht er eine schöpferische Pause. Also er muss wieder in sich gehen, er muss wieder die Freude am Spiel gewinnen, die Freude an der Kreativität. Und dann kommt auch wieder ein Kunstwerk, da bin ich überzeugt. Nur ich glaube, an diesem Sonntag, und deswegen hat auch sein Trainer Ferrero immer gesagt, relax, relax, weil er war emotional schwach. Er konnte mit der Situation nicht umgehen. Er konnte das nicht richtig einschätzen, was es ist. Und dann wird man nervöser. Und die absolute mentale Stärke ist natürlich bei Jannik Sinner. Also wenn er eins besser hat wie Carlos Alcaraz, dann ist seine mentale Stärke. Mhm. Er hat die Konstanz eigentlich muss er gegen Dimitrov raus. Er ist 2-0 Sätze, darunter letzten 16. Vergessen wir alle eine Woche später, als hätte es das Match nie gegeben. So ist der Sport. Die Gewinner haben immer recht, die Verlierer haben nie recht. Dimitrov führte 2-0 Sätze, sah wie der sichere Sieger aus und reißt sich dann den Brustmuskel. Also diese Verletzung habe ich im Tennis auch noch nie gesehen. Also auch da hat Jannik überlebt, aber in so einem Grand Slam muss man schon mal so ein bisschen sterbe, ne? Es sind 7 Matches und du kannst nicht alle glatt gewinnen.
Ich meine, das beste Beispiel war es 89, als du 2 Matchbälle abgewehrt hast und einen mit Netzroller, oder?
Richtig.
War nicht da Netzroller? Ja, genau.
Manchmal braucht man ein bisschen Glück, aber es ist so. Es ist in diesen 14 Tagen.
Das ist aber der Unterschied, das muss ich auch nochmal sagen dazu, denn viele sagen, ja, Dimitrov hat jetzt ja eigentlich Wimbledon gewonnen. Das ist eben der Unterschied zwischen den Champions. Wenn du das Match verlierst, verliert dein Gegner dann wahrscheinlich in der 4. Runde oder wenn es gut läuft im Viertelfinale, du gewinnst die US Open aber. Und genauso ist es mit Jannik, wenn Dimitrov das Match gewinnt, dann verliert er wahrscheinlich in der nächsten Runde, weil er schon körperlich angeschlagen ist. Und Jannik gewinnt eben das Turnier. Und ich glaube, auch ich, die im Tennis ist, die alles genau beobachtet, vergisst man, wie absurd schwer es ist, einen Grand Slam zu gewinnen. Über 14 Tage emotional, körperlich, psychisch, energetisch auf einem Level zu sein, dass du 7 verschiedene Spieler in Best-of-5-Format besiegst, das ist eigentlich fast unmöglich. Deswegen sollten wir, finde ich, noch mehr Respekt haben für die Grand-Slam-Sieger, die das geschafft haben. Das meine ich wirklich ernst. Ich finde, dieser Dimitrov-Moment, den du gerade erwähnst, zeigt genau das. Dimitrov war der bessere Spieler, aber wenn der Körper nicht hält, gewinnst du keinen Grand-Slam. Und das gehört genauso dazu wie bei Carlos. Carlos emotional 7 Matches lang, 14 Tage lang auf deinem Zenit zu sein. Und das ist quasi unmöglich. Und deswegen schaffen wir es 0,0001% nur, Grand Slams zu gewinnen.
Nee, deswegen sollten wir auch nicht diejenigen kritisieren, die es nicht schaffen, weil es ist einfach so, so unglaublich schwierig. Das ist die schwerste Aufgabe im Tennis. Alles muss stimmen. Wenn du da noch eine Familie hast, dann dürfen die Kinder nicht krank werden. Die Frau muss mitmachen. Also alle, das ganze Puzzle muss perfekt abgestimmt sein. Und dazu kommt natürlich der Spieler selber, der eben auch Höhen und Tiefen hat, diesen 14 Tagen. Das sind keine Computer, das sind Menschen und Menschen haben Schwächen. Und wenn du einen schwachen Tag hast und im Viertelfinale gegen Alcaraz spielen musst, dann verlierst du halt. Und das vergessen wir ab und zu. Aber die Champions-Mentalität von Sinner ist dann sozusagen Wake-up-Call gegen Dimitrov. Oh Gott, ich muss eigentlich nach Hause, also Zahn zulegen. Dann spielt er gegen Shelton im Viertelfinale ein hervorragendes Match. Dann,
ja, das war sehr gut.
Das Halbfinale auch hervorragend gegen Djokovic, ein super Match gemacht. Also er legt sozusagen noch eine Schippe drauf, weil er einfach aufgeweckt wurde von dieser möglichen Niederlage gegen Dimitrov, weil es in seinem Blut ist. Er geht ja nach Wimbledon, um zu gewinnen und ab und zu ist man so im Trott, weißt du, dann gibt es Wiederholungssituationen und man, okay, letzte vierte Runde war ich schon ein, zwei Mal und so weiter, wacht aber nicht auf, dass es eben der letzte Tag sein kann und manchmal braucht man so einen Wake-up-Call. Alcaraz hat das in der ersten Woche bekommen. Der spielt in der ersten Runde gegen Fabio Fognini 5 Sätze, der danach aufhört. Der 38-jährige Italiener, wo du sagst, also wie kann Alcaraz gegen jemanden einen Satz verlieren? Aber auch das ist menschlich. Erste Runde, Wimbledon zu eröffnen, ist emotional sehr anstrengend. Und da fing es eigentlich an, dass Carlos Kraft verloren hat. Und bis zum Halbfinale gegen Fritz. Ich meine, Fritz schlägt den Tiebreak für den vierten Satz auf. Dann müssen es auch nochmal 5 sein. Das vergisst man alle. Also,
ja, 6-4 hat der im Tiebreak, genau.
So klar war es nicht, dass es von vornherein Alcaraz gegen Sinner im Finale ausgeht. Und wir vergessen das alles. Die Sieger werden zu Recht gefeiert und dann kommen die klugen Leute und wussten alle, dass das Sinner eigentlich schon gewinnen musste und so weiter. Aber es kann so viel passieren auf dem Weg in den Himmel und Carlos und Jannik haben es das vorgemacht. Aber ich bin fasziniert von diesen beiden Spielern.
Ja, ich auch. Super. Boris, gib uns noch deine Einsicht und deine Ansicht auch zu Novak Djokovic. Wir haben es am Anfang ein bisschen erwähnt. Er ist schon wieder der beste Spieler nach diesen 2. Er ist besser als der Rest des Feldes, muss man einfach sagen. Ich finde, wie er Alex de Minaur ist ein Top-10-Spieler. Du hast mir gerade die Race, bevor wir aufgenommen haben, die Race vorgelesen. Er ist in den Top 10 in der Race. Er ist ein Top-10-Spieler. Er spielt überall bis zu einem gewissen Grad. Novak ist 38 Jahre alt und in dem Moment, wo er wach wird, hat Alex de Minaur keine Chance mehr, dieses Match zu gewinnen. Also es sieht aus, in dem Moment, wenn Novak am Anfang war, so ein bisschen wie er dann so ist, dann fällt er um und wie er halt so ein bisschen dann hier die instabile, wie so diese, weißt du, in Amerika gibt es doch bei diesen Car-Dealerships, wo man Autos kauft, diese Figur, die dann so mit Luft durchgedingst wird, weißt du, was ich meine?
So rumgewackelt, so, ja.
Ja, genau, und dann machen die so und so sieht Novak Djokovic, finde ich, manchmal aus, wenn er sich nicht so fühlt. Aber dann findet er seinen Groove und es sieht aus, wenn er gegen Alex de Minaur noch 100 Sätze spielen würde, würde er alle 100 gewinnen. Das heißt, wie gut ist dieser Novak Djokovic und kann er noch einen Grand Slam gewinnen? Und auch du kennst ihn besser als vielleicht jeder andere in Deutschland sowieso, aber vielleicht sogar auf der Welt. Nur sehr, sehr wenige kennen Novak so gut wie du. Glaubst du, er kann das mit sich vereinbaren, dass er darauf hoffen muss, dass Carlos und Sinner irgendwie einen Stumble haben, stolpern, damit er nochmal eine Chance hat? Oder glaubst du, er kann sich einreden, nee, vielleicht schaffe ich das doch noch? Was glaubst du, was er denkt gerade?
Das ist jetzt die große Frage, weil um einen Grand Slam zu gewinnen, muss er wahrscheinlich beide schlagen, so war es jetzt auch in Wimbledon. Aber vorm Turnier hat er ehrlich auch gesagt, dass er für sich die größten Chancen sieht, einen Grand Slam zu gewinnen in Wimbledon auf Rasen. Zur Erinnerung, er hat das Turnier schon 7-mal gewonnen. Er war jetzt zum 14. Mal im Halbfinale in Wimbledon. 14,5 Finale Wimbledon, muss man mal vorstellen. Also,
das ist so absurd.
Wahnsinnige Zahlen.
Wirklich
und
absurd.
Er muss aber auch einsehen, ja, er hat sich dann ein bisschen verletzt beim Matchball gegen Cobolli, aber mit 38 verletzt du dich eben auch ein bisschen schneller und erholst dich nicht so schnell. Und auch gegen Sinner, die ersten beiden Sätze, glaube ich, war er relativ fit. Sinner, klar, der bessere Spieler, weil er, sag mal, er ist, für mich ist Sinner Djokovic 2.0. Das ist die gleiche Version von Djokovic, nur 15 Jahre jünger. Und das weiß auch Novak. Ich bin froh, dass er das Halbfinale erreicht hat. Er hat ein tolles Turnier gespielt, aber langt ihm das? Er spielt noch Tennis, weil er die 25 Grand Slams gewinnen will, weil er dann alleiniger Rekordhalter wäre. Aber es muss auch sehen, dass an guten Tagen Sinner und Alcaraz besser sind wie an guten Tagen von Djokovic. Das frustriert ihn, aber er ist auch Realist. Er weiß, dass das ist jetzt so. Das heißt, er hat zum Glück angekündigt, dass er auf jeden Fall nächstes Jahr Wimbledon nochmal spielen wird. Das ist erstmal die Good News. Die Frage ist, wie realistisch sind die Chancen, dass er jetzt nochmal einen Grand Slam gewinnt, weil die Zeit läuft gegen ihn. Er ist dann 36, nächstes Jahr 39. Es gab keinen Spieler jemals, der in dem Alter ein Grand Slam Turnier gewonnen hat. Hoffentlich erschlagen mich jetzt nicht die Tennishistorik, aber ich glaube es nicht.
In der Open Era hast du recht, ja, bestimmt. Ja.
Und deswegen, aber für mich ist die Frage, langt ihm das mal wieder so das fünfte Rad am Wagen? Es hat ihn gestört und motiviert und er hat sich auch deswegen übertroffen, als das noch bei Nadal und Federer der Fall war. Das hat ihn motiviert. Jetzt motiviert ihn das auch noch, aber spielt der Körper mit, spielt der Rest seines Lebens mit, die Familie spielt mit, das weiß ich. Aber er selber ist Realist. Er war auch sehr nüchtern nach dem Match. Er war
eine
nicht
super
emotional.
Pressekonferenz.
Ganz wie so ein Elder Statesman gesagt, so war das und das fehlt mir. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja,
ich wünsche, dass er weiter spielt. Weil die Jungen brauchen ihn als Vorbild. Auch Sinner und Alcaraz brauchen ihn, damit sie sehen, dass da noch einer war, der deutlich besser war als die beide. Also die heben dadurch nicht ab. Aber langt ihm diese Rolle? Ich habe die Antwort noch nicht gefunden, meine Liebe.
Ja, ich auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht hast du irgendwie so eine Inspiration von oben, weil ich frage mich halt, wenn du so lange gewohnt bist, der Beste zu sein, ob du das dann mit deinem Ego vereinen kannst, wenn du ganz offensichtlich, und Novak, genau hast du gesagt, er ist ja Realist und für die vielleicht, die Pressekonferenz nicht gesehen haben, er hat gesagt, in der Pressekonferenz ist es halt momentan so, dass ich bis ins Halbfinale komme, ich bin besser als die meisten, aber dann treffe ich meistens auf Sinner und Alcaraz und ich komme mit einem halben Tank und die sind 15 Jahre jünger und frisch und sind da und dann kann ich eigentlich nicht mehr mithalten. So hat er das gesagt. Es war irgendwie auch shocking, aber auf eine andere Art und Weise ist auch das, was ihn zum Champion gemacht hat, die so viele Jahre, dass er sehr realistisch auf sein Tennis blickt und auf seine Gegner und das gibt einem natürlich dann auch die Methoden an die Hand, an was man arbeiten muss, um besser zu werden. Die Frage ist eben, kann der das akzeptieren? Weil es liegt ja nicht an ihm. Es ist ja nicht so, dass Novak jetzt weniger macht, weniger Nein. gut ist, weniger trainiert, sondern er ist einfach älter. Es ist eine Biologie. Das heißt, es liegt nicht in seiner Hand. Und das frage ich mich, ob er das akzeptieren kann oder ob er dann irgendwann sagt, bevor er sich nochmal die Chance gibt, das reicht mir. Auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, Boris, wenn Jannik gegen Dimitrov rausgeht und Alcaraz gegen Fognini, dann ist, oder Fritz, dann ist Novak Djokovic, würde ich sagen, zu 99% Wimbledon-Champion zum 8. Mal.
Ganz genau, das ist der Punkt. Und das ist eben auch realistisch eingeschätzt. Er ist besser wie jeder andere, aber er ist nicht besser wie Sinner und Alcaraz.
Ja. Das ist ganz interessant, dass die das auch sehen, weil manchmal kommt ja sowas raus und Jannik saß in der Pressekonferenz, nachdem er gegen Novak gewonnen hat und sie haben ihn halt zu Carlos gefragt, Carlos, Finale, Sinkeras, bla 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 und dann ist ihm sowas rausgerutscht und hat gemeint, ich muss mich darauf konzentrieren, besser zu werden, Carlos pusht mich dazu, es gibt inzwischen auch jüngere Spieler, die nächste Generation, die schnell spielt, da muss ich vorbereitet sein und Novak. Und dann, weißt du, es rutscht dir dann so raus, aber du weißt, wie Jannik die einschätzt, für ihn ist Carlos die Nummer eins und Nova kommt für ihn danach und dann halt die nächste Generation, die daran arbeitet, Carlos und Sinner abzulösen. Aber diese Rangliste in seinem Kopf, die finde ich sehr spannend, weil so, er spielt ja gegen die, er weiß ja, wen er am meisten fürchten muss, auch auf eine Art und Weise.
Ja, und er hat die jüngere Generation vor Nova genannt. Also er muss sich Gedanken machen um Shelton, um Fonseca, jüngere Spieler, die sich noch verbessern. Novak kommt zum Schluss, weil mit 38 wirst du nicht mehr besser. Das ist leider so.
Ja. Boris, wir haben die Männer durchanalysiert. Ich glaube, es war ein super Turnier. Trotz Favoritensterben am Anfang haben es am Ende doch irgendwie die Favoriten durchgesetzt. Wenn man überlegt, Djokovic, Sinner, Alcaraz und Fritz im Halbfinale, das hätte man vorher so auf ein Blatt Papier schreiben können. Und trotz Favoritensterben ist das dann genauso gekommen, oder? Würdest du sagen, dass das...
Ja. Eine Frage an dich. Wer hat dich denn so ein bisschen enttäuscht? Mhm. Weil die vier genannten hatten wir auf der Liste. Wer hat dich denn enttäuscht? Von wem hast du mehr erwartet?
Ich habe ehrlicherweise, also vielleicht erwarten viele, dass ich jetzt Zverev sage, aber nee, ich dachte, dass der früh verliert. Nicht, dass er gegen Rinderknecht verliert, aber ich fand, er hatte eine unheimlich schwere Auslosung. Er hatte echt viele so Rasenspezialisten in seinem Umfeld. Rinderknecht ja auch, der geht auf Sand, verliert Sascha gegen den nicht. Aber es waren so echt ein bisschen ein paar taffe Leute. Deswegen hat das mich jetzt gar nicht so enttäuscht. Weißt du, wer mich enttäuscht hat, auch wenn er auch totale... schwere Auslosung hatte, Jack Draper. Weil ich dachte, er kann so eine Energie entfachen in England, dass da ein Mega-Hype herrscht, dass da ne, so Andy Murray-mäßig, dass die Leute alle nach Wimbledon pilgern, um Jack Draper zu sehen. Und das hat er nicht geschafft. Ich hätte gedacht, das meine ich mit diesem, das hat mich enttäuscht. Ich dachte, er verliert dritte Runde gegen Bublik. Aber Bublik verliert in der ersten Runde. Der Weg ist frei bis zum Viertelfinale. Und ich hätte so gerne ein Draper-Djokovic-Viertelfinale gesehen. Und dann kommt es nicht dazu, weil er gegen Marin Cilic verliert in der zweiten Runde. Und klar kann man gegen Marin Cilic verlieren. Er war im Finale von Wimbledon, der weiß, wie man auf Rasen spielt, aber das war ein bisschen enttäuschend für mich.
Wir haben das nicht abgesprochen, aber genau der gleiche Name fiel mir ein.
Auch für dich auch, Jack Draper.
Jack Draper, der auch nach dem Spiel doch zum ersten Mal von der britischen Presse angegangen wurde, von wegen, was hast du denn da heute gemacht, dass Cilic schon mal einen Grand Slam gewonnen hat. Ja, das war aber vor 11 Jahren. Bei den US Open und dass Cilic auch im Finale bemüht war, aber der ist jetzt 36 und muss durch die Quali und die Challenger-Turniere. Also Cilic ist heute nicht mehr so gut wie vor 5 oder 6 Jahren. Und Draper hat klar verloren, also es war noch nicht mal eng. Er hat glatt in 4 Sätzen verloren. Und ich glaube, er merkt zum ersten Mal, dass Tennis gerade in Wimbledon als Brite nicht über die Vorhand gewonnen wird oder über die Rückhandslice, sondern über die Mentalität. Da gibt es eine Erwartungshaltung. Da musst du auch die Leistung bringen. Er sprach dann wie bewundernd, Andy Murray hat das Turnier zweimal gewinnen können. Ja, gut, aber der hat das eben aufgrund seiner Einstellung, seiner Mentalität, seiner Vorbereitung. Und deswegen dachte ich auch, dass Draper eigentlich in die zweite Woche kommen sollte. Auch, dass er so im Kreis der besten 3-4 kommt, weil das sagt die Rangliste. Gut ist er eigentlich. Aber dann muss er auch in den Grand Slams die Leistung bringen. Paris hat er letzte 16 gegen Bublik verloren, jetzt gegen Cilic in der zweiten Runde. Das ist nicht gut genug, um in die Kategorie bester Tennisspieler der Welt zu werden. Und da muss er sich zum ersten Mal Gedanken machen, warum ist das so passiert?
Ja, das ist eine spannende Ansicht von dir, aber interessant, dass wir beide ihn gewählt haben. Ich glaube, wir haben beide ein bisschen mehr erwartet, spricht aber auch für den Druck, der auf den Briten lastet. Wollen wir zu den Frauen übergehen?
Unbedingt.
Ja. Boris. Ich erinnere mich an einen Tag vor 2 Wochen. Als wir hier saßen und Andrea Chapeau. Hat gesagt, genau. Und die Petkovic aus Becca Petkovic hat gesagt, ich glaube, Iga Świątek gewinnt Wimbledon. Ich wurde ausgelacht, ich wurde niedergemacht. Aber wie es oft ist mit Leuten der Avantgarde, die nach vorne gehen, wenn sich niemand anderes traut, habe ich meinen Kopf nach oben gehalten, Boris, in dem Gegenwind. Ja. Ich bin bei meiner Ansicht geblieben und ich und Iga und der Falke, wir haben triumphiert. Wir haben triumphiert und es freut mich, das ist so ein absurder Zufall. Aber I take full credit. Ich nehme alles, was ich an Lob bekommen kann, nehme ich. Und möchtest du mir gratulieren? Du bist ja ein fairer Verlierer von
Ja, absolut. Hast du dir verdient. Als du den Namen gesagt hast, habe ich dich hier angeguckt und dachte, sag mal, Was erzählt denn die Alte hier gerade? Das ist überhaupt. Die hat noch nie ein Rasenturnier gewonnen, geschweige denn Wimbledon als Favoritin für Wimbledon. Also mal schauen. Ich wollte dich dann bei unserem nächsten Podcast jetzt fair behandeln und jetzt bitte ich für gerechte Bestrafung, dass ich das so eingesehen habe. Nein, also Wahnsinn. Wahnsinn, dass die Polin einfach ihr bestes Tennis jetzt in Wimbledon gezeigt hat. Gerade das Halbfinale und dann im Finale. Ich will noch mal die letzten drei Sätze erwähnen von Swiatek in Wimbledon. Das war 6-0, 6-0, 6-0.
Ja.
Gegenfrage, wie geht sowas im Damentennis, dass du im Finale 6-0, 6-0 verlierst? Ich habe die Frage gestellt bekommen dann am Samstagabend. Bei 6-0, 5-0 hätte ich meinem Gegner ein Spiel geschenkt, dass er es nicht so schlimm aussieht. Und die ehrliche Antwort war nein.
Nee.
Ich hätte auch, das sagst du auch, genau. Ich hätte auch 6-0, 6-0, weil du weißt nie, was passiert. Du kannst dich verletzen, du bekommst und so weiter. Also hat der Igor alles richtig gemacht. Aber wie kannst du mir das erklären, dass sie so eine Dominanz hatte dann im Halbfinale und im Finale?
Ich glaube, ich kann es dir erklären, und zwar, weil du jemanden an deiner Seite hattest, beziehungsweise deine Karriere parallel zu einer sehr ähnlich getakteten Spielerin lief, und das ist Steffi Graf. Und mich erinnert Iga, wenn sie ihr bestes Tennis spielt, und gar nicht wie sie spielt, sind komplett zwei andere Spielerinnen, aber wenn sie ihr bestes Tennis spielt, die mentale Stärke und die Mentalität, die sie auf den Platz bringt, die Intensität in jedem Punkt, die erinnert mich nur an eine einzige andere Spielerin, und das ist für mich Steffi Graf. Wenn du die Beinarbeit anguckst, wie sie jeden Punkt angeht, als wäre es der letzte in ihrem Leben. Es sind nur diese zwei Spielerinnen, gegen die musst du Angst haben, dass du 0 und 0 verlierst. Weil die machen das dann auch. Ne? Und ich habe es schon gemerkt gegen Belinda nach dem ersten Satz. Der war zwar 6-2, dieser Satz, aber da hat sie schon, sie hatte keinen einzigen Return-Fehler und Belinda hatte irgendwie 72% erste Aufschläge und Iga hat jeden Return reingespielt. Und das ist so, wenn Iga in diesem Lauf ist, dann ist sie fast unbezwingbar. Ich habe es hier schon mehrere Male gesagt. Für mich sind Aryna Sabalenka und Iga Świątek die zwei besten Spielerinnen der Welt. Die sind so wie Sinner und Alcaraz. Das Problem ist, sie sind nicht so konstant wie Sinner Alcaraz in den Grand Slams. Und die anderen, die Goffs und die Pegulas, die können die immer mal wieder raushauen, was bei den Männern eben weniger passiert. Aber wenn alle ihr bestes Tennis spielen, sind Iga und Aryna ein bisschen entfernt von dem Rest des Feldes. Und vor allem Iga, wenn sie in dieses Selbstbewusstsein und in diesen Lauf reinkommt, dann ist sie unaufhaltbar. Und ich habe mir nochmal angeguckt, sie ist die einzige Spielerin, die aktiv ist, die diese Winning-Streaks hatte. Sie hatte, als sie die Nummer 1 der Welt wurde, hat sie 36 Matches hintereinander gewonnen. Letztes Jahr hatte sie eine Phase, wo sie, ich glaube, 25 Matches hintereinander gewonnen hat. Also wenn sie diesen Lauf bekommt, dann ist sie fast unschlagbar und dann hat sie dieses Punkt-für-Punkt-Denken. Und ich glaube, du erinnerst dich an Steffi besser als ich. Ich war noch ein bisschen jung, als sie gespielt hat. Aber weißt du, was ich meine mit diesem Vergleich? Nicht das Tennis, wie sie spielen, aber die Art, wie sie an den Wettkampf herangehen, ist für mich eine totale Parallele zwischen den beiden.
Nee, also beides sind Perfektionisten. Und Steffi, wie bei Iga, sie haben Momente, wo sie perfekt Tennis spielen. Das ist die ultimative Aufgabe, das wird ein, zwei Mal im Jahr. Aber Iga und Steffi haben dann diese Situation, wo sie einfach perfekt Tennis spielen. Und es ist dann meistens in einem Grand Slam-Finale. Zur Erinnerung, auch Steffi hat Roland Garros schon mal gewonnen. Auch 6-0, 6-0. Und das Match lief
genau.
Es
ist kein Zufall, dass Steffi die eine andere Spielerin ist, die das auch geschafft hat.
Genau. Aber ich habe mich also sehr gefreut, vor allem, ich habe mal
mich.
Eine,
für dich,
aber ich habe mal eine etwas entspanntere Świątek gesehen.
Total.
Die Interviews waren mal mit Humor, sie sprach über Lieblingsessen, sie hat längere Pressekonferenzen, hat ein bisschen aufgemacht von ihrem Seelenleben, was sie vielleicht auch vorher belastet hat. Man hat den Eindruck, sie genießt wieder ihr Tennis. Und hast du bitte gesehen, wie toll sie am Champions Dinner aussah? Die
super.
Haare waren
also das
auf.
Sowieso.
Bitte,
ja,
sag doch mal was. Also ich darf wieder sagen, Mann, dass du es sagen wieder. Das ist eine hübsche, junge Frau, das sieht man im Platz nicht. Ich meine, das ist das Büro, die Kappe vor, die Haare ist natürlich auch im Stress, aber wie toll sieht sie aus. Langes Abendkleid, die Haare auf, Lippenstift, Make-up, hat dann den Champions-Tanz auch gemacht mit Jannik Sinner. Also das ist die andere Seite von Iga Swiatek, die ich gerne häufiger sehen würde.
Ja, absolut. Also danke, dass du es erwähnst. Ich habe es fast vergessen. Ich habe gestern bestimmt 15 Mal dieses Video angeguckt, ja, wie Jannik Sinner und Iga Świątek miteinander tanzen. Es gibt mir so viel Glück.
Jannik geht dann.
Es war so gut, weil es war, beide sind schüchtern, beide sind introvertiert, aber wenn zwei introvertierte, schüchterne Menschen aufeinandertreffen, dann muss ja einer die Führung übernehmen, weil wenn beide schüchtern sind, dann kommt es zu nichts. Und dann wurde Jannik so auf einmal derjenige, der so die Iga rumgewirbelt hat, so drangezogen und sie stand da so, oh Gott, warum bin ich hier? Aber was mir viel mehr gefallen hat, war dieses Glück in den beiden. Genauso, das hat sie so schön gemacht. Beide waren auf einmal für mich die schönsten Menschen der Welt und es war nicht, wie die Augen standen oder wie die Haare saßen, sondern es war einfach, weil sie so glücklich waren und am Ziel ihrer Träume angekommen. Und man muss es einfach nochmal wiederholen. Ich weiß, wir sagen es jedes Mal wieder, aber es stimmt einfach. Wimbledon ist das prestigeträchtigste Grand Slam der Welt. Und wenn du irgendein Kind, das Tennis spielt und Aspirationen hat, fragst, wird es immer sagen, ich will Wimbledon gewinnen. Nicht French Open, nicht US Open, nicht Australian Open, sondern Wimbledon. Es war bei mir sogar so, die nicht Rasen gemocht hat und nicht gerne dort gespielt hat. Selbst ich hätte es mir so ausgesucht, wenn es ginge. Und es macht einfach das Turnier auch super, dass die diese Tradition mit einflechten, diesen Tanz, das Champions Dinner. Es gibt dem Ganzen Wichtigkeit. Und dieser kleine, es war nur ganz kurzer, wenn Sie es noch nicht gesehen haben zu Hause, bitte schauen Sie es an. Es ist wirklich nur ganz kurz, eine Minute oder so. Aber ich finde, man sieht so ein Glück in beiden und trotzdem ihre Persönlichkeit, so das bisschen schüchterne. Und es hat mich sehr, sehr, sehr glücklich gemacht, dieses Video gestern. Danke, dass du es nochmal erwähnt hast.
Nee, auch wirklich auch dein Wort zu Wimbledon. Ich meine, wir lieben alle anderen Grand Slams. Also die Australian Open ist Happy Slam. Roland Garros, unglaublich viel Style und tolles Turnier. US Open in New York, richtig geiles Turnier. Mhm. Aber Wimbledon ist sozusagen the Godfather. Das ist so das wichtigste Turnier. Schau dir mal die Royal Box an. Warte mal, Prinz und Prinz von Kent mit den Kindern, wer da noch alles saß in diesen 14 Tagen. Also the who is who, was Film, Funk und Fernsehen angeht. Vor allem, du kannst ja die Tickets da nicht kaufen, sondern du wirst hier eingeladen. Du wirst vom Club eingeladen, dass du in die Rollbox kommen kannst. Und das ist Wochen vorher gehen die Einladungen raus. Und dann kannst du nicht plötzlich sagen, okay, meine Frau ist krank, ich nehme meine Schwester mit. Dann sagen sie, nee, da müssen sie alleine kommen. Also du kannst ja nicht irgendjemand mitbringen.
Genau.
Also dann hat das Wetter mitgespielt. Ne? Also alles hat mitgespielt bei diesem Turnier. Also wirklich, deswegen ist auch die lachenden Gesichter von Świątek und von Sinner an dem Abend, weil sie gemerkt haben, Jens sitzt sie zumindest für ein Jahr auf dem absoluten Tennis-Olymp.
Ja, super schön. Nee, das war wirklich ein tolles Turnier, auch nach dem Favoritenstern. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, hat sich es auch bei den Frauen relativ eingenordet, ne? Wenn man jetzt anguckt, wer im Halbfinale war, Aryna Sabalenka, die Nummer 1 der Welt, hat dann gegen Amanda Anisimova verloren in einem tollen Match. Amanda Anisimova hat dieses Jahr schon WTA 1000er gewonnen. Die stand schon mal 11 in der Welt. Das ist auch kein Zufall. Sie spielt fantastisch auf Rasen, hat Queens Finale gespielt. Über ihre Geschichte können wir auch noch mal reden. Das war, hat sich 8 Monate Pause genommen, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern, kam zurück. Wir haben, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz darüber gesprochen, als Alexander Zverev sich öffnete nach seiner Pressekonferenz. Und Amanda hat das gemacht. Sie hat sich diese 8 Monate Pause genommen und ist stärker als jemals zuvor zurückgekommen. Sie ist zurückgekommen, gewinnt ein WTA 1000 das erste Mal in ihrer Karriere und steht jetzt im Wimbledon-Finale. Und ich finde, so ein 0-0 ist bitter, aber das kann wirklich gegen Iga Świątek, wenn sie so spielt, jedem passieren. Ich erinnere nur an vor 2 Jahren in Rom, hat Iga Świątek Karolina Pliskova, oder das war vielleicht ein paar Jahre länger her, da die stand 6 in der Welt, hat sie ihr 0-0 gegeben. Also es hat nichts mit Amanda Anisimova zu tun, sondern wenn Iga in diesen Lauf reinkommt, macht die keinen Fehler. Und da würde ich ganz ehrlich dafür plädieren, dass wir auch 3 Gewinnsätze spielen würden bei den Frauen, weil wir haben darüber am Anfang, ich glaube vor 2 Wochen in dem Podcast gesprochen, Boris, bei den Frauen ist halt dann so, Amanda, die geht auf den Platz, die hat wahrscheinlich Blei in den Muskeln, ist ihr erstes riesengroßes Finale, sie ist nervös, sie kommt auf den Platz, die andere Alde macht keinen einzigen Fehler, spielt jeden so ein Stück vor die Linie und hat 70% erste Aufschläge. Es steht innerhalb von 18 Minuten 0-5 und dann hast du bei Amanda schon gesehen, dass die volle Panik einsetzt. Und wenn Panik einsetzt, dann kannst du einfach nicht Tennis spielen, zumindest nicht dein Bestes. Und deswegen gibt's dann so ein 0 und 0. Ich glaube, wenn sie wenn es ein Best-of-Five-Match gewesen wäre, dann steht es 0-5, aber sie geht rein in das Match und sagt so, okay, die ersten 20 Minuten werden hart, ich werde nervös sein, ist mein erstes Major, aber irgendwann werde ich meinen Groove finden und in einem Best-of-Three hast du diese Zeit nicht, weil dann steht es halt schon 0-6, 0-3 und du musst Panik haben, 0-0 zu bekommen.
Okay, Petko, dann plädieren wir für Best-of-Five bei einem Grand Slam-Finale der Damen. Wir werden eine Petition morgen rausschicken und fragen, ob wir Unterstützung bekommen, weil die Tickets sind teuer. Die Fernsehzuschauer erwarten ein langes Spiel. Die Sponsoren wollen auch länger sich darstellen können auf dem Center Court. Dann ist das Finale in 58 Minuten vorbei. Übrigens nicht das erste Damen-Grand-Slam-Finale, das so schnell vorbei ist. Ich finde das eine ganz spannende Idee. Meine Unterstützung hat es.
Danke.
Best-of-Five-Grand-Slam-Finale bei den Damen ist ein
also
Muss.
Also meine, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich habe auch so ein Newsletter, in dem habe ich das schon mal geschrieben. Meine ideale Grand Slam Form wäre, alle spielen Best of Three in der ersten Woche, Männer und Frauen. Alle spielen und dann gibt's den Sonntag frei und ab Montag, dass alle sich erholen können am Sonntag. Du kannst ja sonntags anfangen, machen ja jetzt viele. Du fängst sonntags an.
Ja.
Wenn das Wetter mitspielt, ist am Samstag die erste Woche rum. Sonntag erholen sich alle. Ab Montag geht's los mit der zweiten Woche, mit dem Achtelfinale und alle spielen Best of Five. Das ist für mich die ideale Form.
Okay.
Wie findest du das, Boris?
Damen und Herren dann?
Damen und Herren.
Okay.
Weil ich finde, in der ersten Woche, du kannst es nicht best of five. Also ich weiß, weil ich jetzt, das hätte ich vor 5 Jahren auch anders gesagt, aber ich weiß es jetzt, wenn du auf der Medienseite arbeitest, weißt du auch, Boris, das würde mit dem Plan gar nicht hinhauen, dass alle best of five spielen. Da wärst du nach einem Tag, wärst du so im Verzug, dass du ein 7-Wochen-Event machen musst quasi. Deswegen würde ich sagen, erste Woche, alle spielen best of three. Du hast genügend Matches, du hast genügend zum Übertragen, die Leute haben genug Tennis zum Gucken. Und dann ist ja das Problem genau, was du sagst. In der zweiten Woche auf einmal gibt ein Dimitrov auf, die Iga gewinnt in 57 Minuten und die beiden Matches sind auf dem Center Court, die angesetzt wurden, sind in 2 Stunden rum und die Leute sitzen da und dann so, auf dem Platz 1 kann ich nicht, weil ich habe Center Court Tickets, weißt du? Und wenn du da Best of Five für beide hast, Männer und Frauen, dann hast du ein bisschen mehr Platz auch, dass sich das gut entwickelt.
Ich finde das eine total spannende Idee. Da muss man natürlich auch die Spieler und Spielerinnen fragen. Ich glaube, bei den Herren kriegst du deine Unterstützung. Die würden das alle begrüßen in der ersten Woche Best of Three. Bei den Damen Best of Five in der zweiten Woche weiß ich nicht, ob das alle so toll finden. Aber ich bin auf jeden Fall, das Damenfinale musst du länger gestalten. Das kann nicht sein, dass du hast Millionen von Zuschauern, Sponsorengelder, Ticket, Fans im In- und Ausland und das Finale ist in der Stunde vorbei. Das geht nicht. Und da muss man was ändern. Deswegen finde ich das einen ganz tollen Vorschlag.
Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Boris. Das ist schon, ich weiß gar nicht, wir schwätzen. Da kannst du 7 Wochen Grand Slam und 7 Stunden Podcast von Becca Petkovic. Aber lass uns, es gab gestern eine Hammernachricht. Ich weiß nicht, wie sehr sie bestätigt ist, denn die Protagonisten der Nachricht haben sich noch nicht geäußert, zumindest nicht, was ich gefunden habe. Es geht um Alexander Zverev, unser aller Liebling in Deutschland. Und es geht um seinen womöglich nächsten neuen Trainer, Tony Nadal, der berühmte Onkel von Rafa Nadal, der Rafa Nadal zu dem gemacht hat, was er ist. Und die beiden sollen gesehen worden sein beim gemeinsam trainieren. Was hast du gehört? Hast du irgendwelche Insider-Informationen?
Ja, also mein Telefon war so ab 2:30 gestern Nachmittag Sturm geklingelt, weil alle mir genau diese Botschaft mitteilen wollten und eben meine Meinung. Ich habe mich zurückgehalten, bis ich endlich mal mit dir sprechen kann hier bei unserem Podcast. Ich mache mal Daumen hoch.
Ja.
Also wenn es denn wahr ist, und du hast vollkommen recht, beide müssen das erstmal bestätigen, aber wenn es denn wahr ist, dass Toni Nadal der neue Trainer ist von Sascha Zverev, dann hat er alles richtig gemacht. Weil was heißt das? Toni ist ja auch langjähriger Trainer von Rafael Nadal, hat die Tennisakademie in Mallorca, um genau zu sein, in Manacor. Das heißt, du kannst da immer auf Hartplatz, auf Sand trainieren. Und was Toni auch hat, der weiß, wie man Grand Slams gewinnt. Der hat jedes Grand Slam als Trainer schon mal gewonnen. Ich sprach immer, das ist die zweite Woche Grand Slam, ist ein anderes Tennisturnier wie die erste. Da geht's um mehr als nur Vorhand und Rückhand. Toni ist mit allen Wassern gewaschen. Und wenn dann möglicherweise ab und zu Rafa so als Mentor mitmacht und dem Sascha was sagt, also wenn Rafael Nadal über Tennis redet, dann muss auch Sascha Zverev mal zuhören und ihm das glauben. Also die Kombination halte ich für total spannend. Ich wünsche, es wird so sein und ich wünsche den beiden natürlich nur das Allerbeste.
Ich hoffe es auch. Ich glaube, es könnte genau der perfekte Add-on sein. Und wir haben darüber gesprochen, Boris, in dem letzten Podcast. Wir haben gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, manchmal kann so eine Niederlage, eine frühe, total gut tun und eine Initialzündung sein, mal was zu ändern oder neu zu probieren. Weil irgendwie war Sascha auch zu erfolgreich, um sein ganzes Team jetzt umzuwerfen. Ne? Wenn man sagt, wenn du die zwei der Welt bist und spielst Finals bei Grand Slams, ist es ja fast vermessen zu sagen, ich muss mein ganzes Team rausschmeißen. Aber wenn du dann so erste Runde mal verlierst, unglücklich bist, dich stuck fühlst, dich eingeschränkt fühlst, da mal was Neues, das war also vielleicht so ein Fluch, aber auch ein kleiner Segen, dass er mal so früh verloren hat und jetzt vielleicht was anders macht. Wie gesagt, es muss noch bestätigt werden von den beiden. Die einzige Sorge, die ich mir mache, Boris, ist, ich weiß, dass Toni Nadal auf eine Sache sehr besteht und es ist nicht Alexander Zverevs Stärke und das ist Pünktlichkeit. Toni Nadal ist ein extrem pünktlicher Mensch und er besteht auf extreme Pünktlichkeit. Alexander Zverev, not so much. Um nicht zu sagen, er kommt zu allem zu spät, sei es zu Medien, sei es zu Trainings. Wenn er das hinkriegt, dann könnte das eine erfolgreiche Partnerschaft sein. Aber es könnte genau daran scheitern, dass Sascha beim ersten Training 7 Minuten später auf dem Platz erscheint und Toni Wutentbrand wegläuft. Was glaubst du?
Nee, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist auch jetzt, Sascha ist jetzt gefragt. Ich meine, erstmal eine mutige Entscheidung, sich einen neuen Trainer zu suchen. Meine Frage ist, was macht dann der Vater Zverev? Was macht der Bruder? Spielen die nach wie vor eine aktive Rolle in seinem Tennisleben? Wie sieht die Box dann aus in Kanada? Wie sieht die Box bei den US Open aus? Ich glaube, Toni lässt sich ungern in seine Trainingsmethode reinreden, in seine strategischen Maßnahmen, auch wenn der Vater viel Tennisverständnis hat, auch der Bruder. Aber ich glaube, Toni macht es entweder ganz oder gar nicht. Das wissen wir nicht, wie sie das organisieren können. Aber du hast vollkommen recht, Toni ist ein Disziplinsfanatiker.
Gutes Wort, Boris. Disziplinsfanatiker, das stimmt, ja.
Er erwartet Pünktlichkeit, erwartet auch Respekt vor dem ganzen Tennissport. Er kennt die Geschichte des Tennissports. Ich meine, Nadal hat noch nie in seinem Leben einen Tennisschläger auf dem Platz zerhackt, weil Toni ihm das nicht erlaubt hat. Das müssen wir vorstellen. Mm. Wir beide haben das schon öfter gemacht. Ich glaube auch Sascha. Also Toni hat ganz klare Regeln, was er erlaubt und was er nicht erlaubt. Aber Rafael Nadal wäre niemals da, wo er heute ist. Wir haben die rührenden Worte von Rafa bei seiner Verabschiedung in Paris gesehen. Da hat er Toni extra erwähnt und wurde extrem emotional, dass eben Rafa nie die Erfolge gehabt hätte ohne das Fundament von Toni Nadal. Deswegen Top-Wahl, aber Es wird eine harte spanische Schule.
Ja, es wird eine harte spanische Schule. Man muss vielleicht dazu sagen, Sascha ist einer der härtesten Arbeiter der Welt. Ja. Also das ist nicht das Problem. Nur mit der Pünktlichkeit. Ja. Ne? Also er kommt ein bisschen zu spät. Er macht dann trotzdem die 3 Stunden wie ein. Wir haben es in Miami besprochen, dass er auf allen Trainingsplätzen gleichzeitig stand, Sascha. Nur mit der Pünktlichkeit habert es manchmal. Boris, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich könnte noch 2 Stunden mit dir reden, aber wir haben die strikte Anweisung, es bei einer Stunde zu belassen.
Ganz genau.
Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Jetzt ist eigentlich so ein bisschen Sommerpause, aber das haben wir die letzten Male auch schon gedacht. Und dann kam ein Hammer nach dem nächsten. Also wir halten uns die Türen offen, dass wir in 5 Tagen schon wieder aufnehmen müssen. Aber eigentlich ist jetzt erstmal ein bisschen Pause.
Schön, ja. Dann genieß die Tage in Hamburg. Ich mache jetzt ein bisschen Meiler, ein bisschen Italien und lass auch langsam so die Seele bauen, weil auch die letzten Wochen waren für mich anstrengend mit Roland Garros, die Rasenturniere in Deutschland und Wimbledon. Deswegen jetzt kümmere ich mich um meine schwangere Frau.
Super, das ist sehr gut. La Dolce Vita, Grüße an Lilian. Und wenn du Yannick Sinner in den Bergen beim Wandern triffst, sag ihm schöne Grüße.
Okay. Dankeschön.
Tschüss, Boris.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.